Hallo und herzlich willkommen zu unserem Arbeitskammer-Podcast Morgenröte. Ein Podcast, der sich mit alternativen Zukünften und fortschrittlichen Ideen für Arbeit und Wirtschaft auseinandersetzt. Ich bin der Fred.
Und ich bin Jonas. Tja, Fred, tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Folge ist dann wohl die vorerst letzte unserer Podcast-Reihe. Und gerade nachdem wir dann in der vergangenen Folge gegen Ende wirklich große Fragen und Herausforderungen aufgeworfen haben, ist heute dann die große Aufgabe, dazu einen vernünftigen und guten Abschluss auch zu finden. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, an die sowohl individuelles wie auch staatliches Handeln stoßen, bei den Versuchen, den Auswüchsen des Kapitalismus zu begegnen irgendwie. Also leider scheint die Wirkung da ja begrenzt zu sein, haben wir festgestellt, sowohl im Hinblick auf Klima und Natur, als auch im Hinblick auf die Arbeiterinnen und Arbeiter, also auf die Menschen. Also wieder, tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tja, lieber Fred.
Tja, ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Aber wir sind ja zum Glück nicht die Einzigen, die zu dieser Erkenntnis gelangt sind und auch nicht die Ersten. Es gibt ja durchaus Leute, die sich schon sehr, sehr lange mit diesem Problem beschäftigen, wissenschaftlich wie praktisch. Und eine dieser Personen haben wir heute eingeladen, um einerseits einige von den in unseren bisherigen Folgen gehörten Ideen und Gedanken einzuordnen und andererseits, um eben auch mal Klarheit über das große Ganze zu schaffen. Dazu konnten wir Klaus Dörre gewinnen.
Ja, super gut. Ich glaube, das kann wirklich gut werden. Kurz zu seiner Person. Klaus Dörre ist seit 2005 Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena und einer der leider nur noch sehr wenigen Uniprofs, der in einer marxistischen Tradition steht. Aus seinem Arbeitsbereich gingen Forschungsarbeiten hervor, die unter der Bezeichnung Jena Machtressourcenansatz bekannt geworden sind. Ich denke, das packen wir auch mal in die Shownotes wieder. Relativ aktuell ist sein Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums. Ja, Eigentumsfragen haben wir auch schon versucht aufzuwerfen an der einen oder anderen Stelle in der Reihe. Insofern ganz interessant. Ende 2021 ist sein Buch erschienen, Die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Und auch darüber wollen wir heute mit ihm sprechen oder eigentlich besser gesagt jetzt sprechen. Wir schalten ihn kurz dazu und dann geht's auch schon los.
Genau.
Hallo Klaus Dörre, schön, dass du dich bereit erklärt hast, bei unserem Podcast mitzuwirken und uns zur Verfügung stehst, um auch die großen Fragen des Weltgeschehens, der Krisen und möglichen Antworten darauf zu diskutieren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Du forschst unter anderem zur Krisendynamik des Kapitalismus und hast den Begriff der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise geprägt. Welche grundlegenden Widersprüche siehst du denn gegenwärtig am Werk? Was genau verstehst du unter dem Begriff Zangenkrise? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen als Einstieg.
Ja, also Zangenkrise ist eigentlich der Begriff für eine Metakrise, die viele andere Krisen überformt. Was ist damit gemeint? Zangenkrise meint, dass das wichtigste Mittel zur Erzeugung wirtschaftlicher und letztlich auch gesellschaftlicher Stabilität in kapitalistischen Marktwirtschaften, nämlich die Generierung von Wirtschaftswachstum unter Status Quo-Bedingungen, ich erkläre gleich, was das ist, Status Quo-Bedingungen, wenn es denn eintritt, das Wirtschaftswachstum, notwendig zur Aufschaukelung ökologischer Großgefahren, allem voran des Klimawandels führt. Status Quo-Bedingungen heißt hoher Emissionsausstoß, hoher Ressourcenverbrauch, hoher Energieverbrauch. Also wir haben so eine Art Skylla und Charybdis-Situation. Wenn das Wirtschaftswachstum eintritt, verschärfen sich ökologische Krisen, allem voran der Klimawandel. Bleibt es aus, steigt die soziale Not. Armut, Prekarität, Ungleichheit. Das heißt, Gesellschaften unseres Typs bewegen sich gewissermaßen zwischen Skylla und Charybdis. Ja? Eigentlich gibt es nur zwei Auswege aus dieser Zange. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von den ökologisch und sozial schädlichen Folgen. Das ist das, worauf in unterschiedlicher Weise die große Mehrheit der politischen Akteure setzt. Oder aber, das ist gegenwärtig eine Minderheitenposition, es gelingt, Gesellschaften aufzubauen, die sich vom Zwang zu permanentem, raschen Wirtschaftswachstum verabschieden, aber trotzdem Wohlergehen für die Menschen bedeuten. Das ist sozusagen die Alternative, vor der wir stehen. Ich müsste noch einen Zusatz machen, das betrifft die Aktualität. Metakrise heißt ja, das ist eine Epochenkonstellation, die gewissermaßen alles überformt. Das sagt aber noch nichts über die konkrete Verlaufsform der Krise aus. Ja? Und das, was wir aktuell erleben, ist, dass wir eine Verlaufsform haben, wo wir aufgrund von Krieg, Verteuerung der Energiepreise, dem Wegfallen des billigen russischen Gases, was die deutsche Industrie und nicht nur die deutsche befeuert hat, inflationärer Entwicklung, sinkenden Löhnen, also sinkenden Realeinkommen und so weiter. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass die soziale Dimension der Krise, die ökologische, zumindest subjektiv, stark überlagert. Weniger abstrakt gesprochen, die ökologischen Issues, einschließlich des Klimawandels, geraten in Gefahr, von den politischen Agenden geputzt zu werden oder zumindest in den Hintergrund zu geraten. Auf der anderen Seite steigt sozusagen der Bedarf an sozialer Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit gewissermaßen. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben, nicht? Also die Ampelkoalition ist daran zerbrochen, wenn man so will, ja, und Sie werden das auch im Saarland sehen. Also wenn Sie gegenwärtig mit Arbeitern sprechen, dann ist nicht der Klimawandel das erste Problem, aber Sie können auch die Manager nehmen, ja. Also nehmen Sie Elon Musk und Gefolge. Sie sehen das jetzt parallel zum Weltwirtschaftsforum in Davos, dass wichtige Unternehmen, Finanzmarktakteure inzwischen aus dem Klimaabkommen aussteigen, im Windschatten von Donald Trump und Elon Musk gewissermaßen. Also das zeigt, in welcher Situation wir sind. Sind eigentlich lange davon ausgegangen, dass der grüne Kapitalismus kommen wird. Mindestens der. Ja, das galt als gesichert. Und die linke Gesellschaftskritik hatte sich auf dieses Feindbild eingeschossen. Grüner Kapitalismus. Und jetzt kommt er nicht. Sondern wir erleben eine Rolle rückwärts. Und das nicht nur seitens der radikalen Rechten, sondern auch seitens der Mitte-Rechtsparteien, ja, aus vom Verbrenner aus beispielsweise. Herr Merz zweifelt daran, dass sich Stahl grün produzieren lässt mit grünem Wasserstoff. Milliardeninvestitionen werden in Frage gestellt, die schon getätigt sind, etwa im Stahlbereich. Ja, und das ist eine Entwicklung, die ich offen gestanden so nicht erwartet hätte.
Mhm. Ja, es ist eine schwierige Situation, in der wir da gerade leben. Und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es, wir so eine Übergangsphase leben, also dieses alte neoliberale Modell des Kapitalismus bricht weg, weil es nicht mehr in der Lage ist, die Gesellschaft zu stabilisieren. Das Neue ist aber vielleicht noch nicht ganz geboren, zumindest vielleicht bei uns. Aktuell sehen wir international ja Tendenzen hin zu einem eher autoritären Kapitalismus, zum Beispiel Milei in Argentinien oder Trump und Musk in den USA. Dazu fällt mir auch das eine Zitat von Gramsci ein, der ja mal gesagt hat, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Hat Gramsci recht? Leben wir denn gerade in der Zeit der Monster?
Da ist sicherlich was dran. Dieses Gramsci-Zitat sinngemäß war jetzt die klassische Krisendefinition, aber verbunden mit einem anderen Begriff, nämlich dem des Interregnums. Also die Lösungen sind blockiert. Ne? Eigentlich bräuchten wir sehr weitreichende Lösungen mit Blick auf Klimawandel, soziale Gerechtigkeit. Und gegenwärtig geht es überhaupt nicht voran. Ja? Also nehmen wir mal den aktuellen Bundestagswahlkampf, um welche Themen der sich dreht. Der wird scheinbar als Richtungsentscheidung geführt. Es ist aber gar nicht zu sehen, dass es wirklich zu einer Richtungsentscheidung kommt. Ja? Das heißt, wir sind tatsächlich in einer Situation, wo selbst das, was eigentlich ja nach der Pandemie selbst für Konservative festzustehen schien, nicht? Also ich erinnere nur an Wolfgang Schäuble. Der hat ein Buch geschrieben, wo er harsche Selbstkritik geübt hat seitens des konservativen Lagers und geschrieben hat, wir haben die Verwerfungen der Globalisierung unterschätzt. Wir wissen, dass wir ökologisch nachlegen müssen. Das schien dafür zu sprechen, dass die Selbstblockade im politischen System aufgesprengt wird, weil selbst die Konservativen in Richtung mindestens der ökologischen Marktwirtschaft drängen. Und das bricht alles wieder weg. Ja. Und Sie haben die Stichworte schon gesagt, ihr habt die Stichworte schon gesagt. Ob das, was da jetzt sich als autoritärer Liberalismus bahnbricht, Milei, Trump, ob man das noch als neoliberal bezeichnen kann, da würde ich ein Fragezeichen machen. Ja, also es ist auf alle Fälle prokapitalistisch, es ist autoritär, es hat auch Elemente natürlich von Marktradikalität, Steuern senken und so weiter. Ja, aber Trump will ja eine neomerkantilistische Handelspolitik. Ja, Zölle und so weiter. Das ist nicht neoliberal. Das sind Instrumente, die gewissermaßen der marktliberalen Globalisierung strikt entgegenstehen. Und deshalb ist es was anderes. Das muss man klar sehen. Ja, und wenn man den Konkurrenten sieht, China, da ist es ja nicht anders. Ja, also die sind jetzt nicht an Zöllen interessiert, machen aber aus der Perspektive jetzt der Führungseliten in China eine kluge Politik, was Investitionen angeht. Ja, nehmen wir mal etwa die Produktion von Elektroautos. Die deutschen Hersteller sind nicht in der Lage, ein Fahrzeug für 20.000 Euro zu produzieren, was sozusagen erschwinglich ist, was ein Volkswagen wäre. BYD kann das. Buy your dreams. Ja, was da immer gesagt wird, das sind die Subventionen, die Subventionen, die Subventionen. Das stimmt halt nicht. Also, wo wir sozusagen möglicherweise auch für Saarländerinnen und Saarländer jetzt den Podcast machen, wenn man mal Ford nimmt. Das Werk in Fordwerk in Saarlouis wird ja dicht gemacht. Bleibt ein bisschen was, aber letztendlich wird es dicht gemacht. Ich habe einen Ford-Gesamtbetriebsrat zugehört, der hat zu BYD Folgendes gesagt. Die Ford-Ingenieure haben sich die Mikroprozessoren, die Elektronik eines BYD angeguckt und sie wussten nicht, was passiert. Also anders gesagt, es gibt einen technologischen Rückstand. Ja? Die Industrie in Deutschland, Europa ist innovationsfaul geworden. Und sie schaffen es nicht mal sozusagen bei Elektromobilität, elektrobatteriebasierten Antrieben, das Niveau von China zu erlangen. Ja, das ist wirklich bitter. Das muss man ganz klar sagen. Nicht? Das ist Managementversagen. Das kann man nicht anders bewerten. Das gilt auch für VW, für die VW-Krise. Nicht? Wenn man das vor Augen hat, dann bedeutet das ja, dass der ehemalige Exportweltmeister Deutschland und man kann sagen die gesamte europäische Industrie, EU-Industrie, tatsächlich in eine Krise geraten ist, selbst verschuldet, hausgemacht zum Teil und jetzt die Gefahr einer wirklichen Deindustrialisierung droht. Also die Industrieproduktion ist nicht nur in Deutschland eingebrochen, sondern in der gesamten EU, Italien, Frankreich, Spanien, die haben ähnliche Probleme. Wie Deutschland. Nicht ganz so krass, aber ähnliche Probleme. Und das ist schon etwas, was ich so nicht für möglich gehalten hätte. Ja? Und man sieht überhaupt nicht, dass dafür adäquate Lösungen gefunden werden, weil jetzt das Aus vom Verbrenner auszufordern, das ist ja nichts anderes als eine Rolle rückwärts und die Belohnung der Innovationsfaulheit. Ja? Und es schafft zusätzlich Unsicherheit auch für das Management von Unternehmen, die eigentlich investieren müssten. Aber wer investiert in Ladeinfrastruktur, ja, in Batterieelektrik, wenn gleichzeitig wichtige politische Akteure verkünden, April, April, wir haben das zwar mal beschlossen, aber jetzt wollen wir lieber mal die Klimaziele korrigieren. Ja? Also das ist eine fatale Konstellation. Mhm.
Ja, auf Ford und vielleicht auch mögliche konkrete Lösungskonversionsansätze von unten kommen wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen. Mich würde zunächst noch allgemein interessieren, die Aussichten international sind ja recht dunkel und du betonst ja, dass wir auch wieder utopisch denken müssen, um auch alte Denkmuster zu durchbrechen. Jetzt Kritiker halten Utopien dagegen für weltfremde Hirngespinste und manche orthodoxe Linke lehnen sie auch ganz ab. Marx und Engels haben sich zum Beispiel auch über die Konturen einer besseren Gesellschaft ja weitestgehend ausgeschwiegen und kleine Anekdote, wir hatten ja auch mal einen Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Warum ist aus deiner Sicht ein utopisches Denken denn heute so wichtig? Und vielleicht könntest du auch kurz erklären, in dem Zusammenhang hört man auch immer wieder den Begriff der konkreten Utopie. Was ist denn das?
Genau, genau. Also der Begriff der konkreten Utopie kommt ja von Ernst Bloch. Damit sind eben nicht Wolkenkuckucksheime gemeint, also eine schöne Realität, die man sich immer mal ausmalen kann, sondern es ist gemeint, dass man die Keime des Neuen schon in der alten Gesellschaft findet. Also dass man auf Entwicklungen stößt, die schon andeuten, in welche Richtung das geht, die oft in Nischen des alten Systems entstehen. Aber es ist nicht so, dass man sozusagen eine Utopie aus dem Nichts zaubert, sondern es ist eine, die an realen Gegebenheiten anknüpft. Deshalb konkrete Utopie, nicht? Warum überhaupt utopisches Denken? Also jetzt muss ich zur Ehrenrettung von Marx und Engels sagen, die hatten ein ausgesprochen anerkennendes Verhältnis zu utopischen Sozialisten. Ja, die haben, was immer übersehen wird, zwar gesagt, das war ein frühes Stadium des Kapitalismus, als die versucht haben, ihre alternativen Entwürfe in der Gesellschaft zu verwirklichen. Da war immer die Idee, wir bauen die neue Gesellschaft schon, Owen und andere. Ja, wir erproben das alles. Das ist überhaupt nicht so, dass Marx und Engels sich darüber lustig gemacht hätten. Sie haben aber argumentiert, dass gewissermaßen in einem Stadium des Kapitalismus, wo sich die Gegenkräfte entwickeln, sozialistische, kommunistische Arbeiterbewegungen und so weiter, dass da ein Kompass entsteht und dass da Kräfte entstehen, die in der Lage sind, das alte System auszuhebeln und dann was Neues zu schaffen. Und dann, das trifft genau zu, wie dieses System aussehen soll, da haben sie sich sehr bedeckt gehalten. Ja, also da gibt es ganz wenig. Und das geht meines Erachtens heute nicht mehr. Warum? Nach dem Scheitern vieler sozialistischer Experimente, nehmen wir mal den staatsbürokratischen Sozialismus im Osten, aber wir könnten auch, sagen wir mal, den afrikanischen Sozialismus nehmen oder den Sozialismus, der sich als Sozialismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet hat in Lateinamerika. Ja? Das sind ja alles Versuche, die immer wieder in Sackgassen geraten sind. Ja? Deshalb glaube ich, dass wenn man da einfach eine Leerstelle lässt mit Blick auf eine mögliche neue Gesellschaft, dass man damit die Leute nicht mehr überzeugen kann. Also man muss gewissermaßen die Karten aufdecken und muss sagen, wie diese neue Gesellschaft aussehen soll. Und das berührt den dritten Punkt aus meiner Sicht. Warum utopisches Denken? Der Kollege Reckwitz hat die Frage aufgeworfen in einem Spiegel-Essay, ob Gesellschaften, die nur noch von dystopischem Denken leben, auf Dauer existieren können. Und da wäre meine Antwort ein klares Nein. Ja, das merkt man ja jetzt auch in der Klimadebatte, nicht? Wenn man nur in Katastrophismus macht, wenn man nur beschreibt, wie schlimm die Lage ist und wie schlimm sie noch werden wird, überzeugt man keine Leute. Ja, also die Linke hat noch nie profitiert vom Katastrophismus, was nicht heißt, die Lage schön zu reden, aber es braucht Perspektiven für eine bessere Gesellschaft. Und da sehe ich nach wie vor den Hauptmangel. Wenn ich noch ein Beispiel sagen darf, das ist im Grunde gar nicht, es gehört jetzt zu einer konkreten Utopie, wäre früher mal einfach sozialdemokratische Politik gewesen. Thomas Piketty mit dem Vorschlag Tax the Rich, also besteuert die Reichen, den Reichtum und nutzt die Einnahmen für den sozial-ökologischen Umbau. Ja, also das wäre früher mal Sozialdemokratie gewesen. Ja, vielleicht mit weniger ökologischem Anstrich. Ja, so im konservativen Feuilleton Frankfurter Allgemeine Zeitung wird das als linksextremistisch bezeichnet. Das ist ja die Hauptforderung der neuen Volksfront in Frankreich. Ja, aber worauf ich eigentlich raus will, mein Eindruck ist, auch wenn ich in Betrieben auftrete, etwa Opel Eisenach, habe ich auf der Betriebsversammlung vor Hunderten von Beschäftigten gesprochen. Als ich das gesagt habe, tax the rich, besteuert die Reichen, war das der einzige Punkt, wo sich keine Hand zum Beifall gerührt hat. Keine, nicht mal die Gewerkschaft haben geklatscht. Warum? Also ich frage mich bis heute, warum? Und da kommen wir wieder zur Utopie. Ich habe den Eindruck, dass niemand ernsthaft glaubt, dass man das erreichen kann. Dass man die Elon Musks dieser Welt tatsächlich zur Kasse bitten kann. Dass die Linke die Macht aufbringen kann, das zu tun. Und deshalb kritisiert man zwar die ungleichen Verteilungsverhältnisse. Also das ist, wenn man unsere Ergebnisse anguckt in Bevölkerungsbefragungen, also das geht über die 90% Zustimmung, dass der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt werden könnte. Aber niemand traut der Linken, traut den Gewerkschaften ernsthaft zu, dass man das wirklich erreichen kann. Und deshalb gehört im Grunde selbst dieser klassische sozialdemokratische Ansatz der Umverteilung in dem Bereich der konkreten Utopie. Ja, also man muss sich das überhaupt erst mal wieder vorstellen können, dass es in diese Richtung gehen muss, dass man in dieser Richtung nach Alternativen suchen muss. Sonst bleibt immer der Eindruck, dass man gewissermaßen die Ungerechtigkeiten im sozialen Nahbereich Ungleichheiten aufbauscht, bei denen es um alles oder nichts geht, dann ist sozusagen das Auto, was der Nachbar fährt, das ein bisschen dicker ist als das eigene, wichtiger. Oder sagen wir mal, das Bürgergeld, was jetzt Migrantinnen und Migranten bekommen, ist dann wichtiger als die ständig wachsende Schere zwischen Arm und Reich.
Ja, genau, in unserem Podcast haben wir es auch so ein bisschen versucht, ne, was könnten denn so Ansätze sein, das versuchen, haben auch Gäste zu eingeladen, die auch Umverteilung fordern, auch auf eine andere Weise vielleicht. Wir hatten zum Beispiel die 4-Stunden-Liga eingeladen, die eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit auf 4 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich fordert, zahlen soll das Kapital. Die 4-Stunden-Liga betont dabei auch den utopischen Überschuss, den sie in der Forderung hat und zieht sich auf Frigga Haug, die Arbeit neu zu denken und auch Arbeit eben umzuverteilen, ne, weil das ja auch vielleicht Probleme lösen kann von Arbeitslosigkeit und so weiter, wenn man die Arbeit umverteilt. Aber siehst du in dieser Forderung nach Arbeitszeitverkürzung oder radikaler Arbeitszeitverkürzung eine konkrete Utopie, an die vielleicht auch Gewerkschaften anknüpfen können, um aus dem Korsett des kapitalistischen Normalbetriebs ausbrechen zu können, um es mal einer konkreten Forderung festzumachen?
Das beantworte ich jetzt mit Ja, aber. Ja, also eine kurze Vollzeit für alle. Das wäre eine Konkretisierung dieser Idee, würde bedeuten, dass diejenigen, die zu lange arbeiten, kürzer arbeiten, aber diejenigen, die in prekären Verhältnissen sind und zu wenig Arbeit haben, dass die länger arbeiten können, immer vorausgesetzt, dass die Qualifikationen, Zugänge dann auch gerechter verteilt sind. Also das halte ich schon für eine Stoßrichtung, die utopischen Überschuss enthält, ganz klar. Es erinnert ein bisschen an Utopia, Thomas Morris. Ja, da ist ja schon der Gedanke formuliert nach einem 8-Stunden-Tag mit dem Argument, in 8 Stunden arbeiten die Menschen effizienter und effektiver, als wenn die Arbeitszeit beliebig ausgedehnt wird, sie regelrecht überausgebeutet werden und so weiter. Das ist ein völlig richtiger Gedanke, ja. Es gibt ja auch inzwischen erste Unternehmen, die freiwillig Arbeitszeit verkürzt haben, wo sich zeigt, bei 4-Tage-Woche, die Arbeit wird effizienter ausgeführt. Es gibt, kann man jetzt auch kritisch sehen, weniger Leerlauf und so weiter. Ja, es heißt natürlich auch, dass Pausen, Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen und so weiter wegfallen. Aber es ist keineswegs so, dass Arbeitszeitverkürzungen immer zwangsläufig zu mehr Kosten für Unternehmen führt. Ne? Also ich sehe da eine richtige Stoßrichtung. Ich würde nur eins hinzufügen wollen, und das geht in Richtung dieses 4-in-1-Gedankens von Frigga Haug. Ich glaube, dass wir den Arbeitsbegriff erweitern müssen. Nicht nur Erwerbsarbeit ist Arbeit, sondern die Tätigkeiten, die darum gelagert sind, die zweckfreien Tätigkeiten, die wir Hobbys nennen, die bezahlten, unbezahlten Sorgearbeiten, viel, viel unbezahlt, ja. Aber auch das, was so gewöhnlich bürgerschaftliches Engagement heißt, aber also Arbeit an der Demokratie und der Gesellschaft. Dafür müssen wir mehr Zeit gewinnen. Und das könnte bedeuten, dass wir nicht einfach weniger arbeiten, wir leisten dann weniger Erwerbsarbeit, aber sind anders tätig. Und wenn man das auch als Arbeit bezeichnet, Also das umkehrt, was der Habermas gemacht hat. Der Habermas hat gesagt, Arbeit, zweckgebundene Tätigkeit, da ist Emanzipation nicht mehr möglich. Sie ist möglich über Interaktion und Kommunikation, und dann hat er die kommunikative Vernunft entdeckt und alles, was mit Arbeit, Arbeiterbewegung, Gewerkschaften zu tun hat, über Bord geworfen. Ne? Das ist ja Habermas in Kurzform. Ne? Da würde ich dagegen halten, das ist ein problematischer Dualismus. Wir müssen das, was er unter Aktion definiert, als Arbeit bezeichnen. Ja, bürgerschaftliches Engagement ist Arbeit an der Demokratie. Ja, und da gibt es ungeheure Bedarfe. Und deshalb würde ich sagen, sind wir schon an einem Punkt irgendwo, den der Marx ja in den Grundrissen formuliert hat, in der oft zitierten Passage, dass ab einem bestimmten Wohlstandsniveau der Gesellschaft der eigentliche individuelle und gesellschaftliche Reichtum in der frei verfügbaren Zeit besteht, ja, die man hat. Und das trifft für erhebliche Teile der Gesellschaft schon zu, aber ungleich. Ja, andere, etwa im prekären Bereich, im Niedriglohnbereich, für die hat das Verdienst natürlich klar Vorrang vor Arbeitszeitverkürzung. Deshalb noch ein Zusatz. Im Moment würde es schwer werden, auch im gewerkschaftlichen Bereich Mehrheiten zu finden, auch unter aktiven Gewerkschaftern, die sagen, Arbeitszeitverkürzung ist die Forderung Nummer eins. Aus den genannten Gründen. Ja, wenn die Unternehmen weg sind, dann kannst du da auch keine Arbeitszeitverkürzung betreiben. Ne? Aber jetzt machen wir mal einen sehr konkreten Punkt. Wir brauchen zum Beispiel Aufklärung in Sachen sozial-ökologische Transformation. Und das, was die IG Metall-Vorsitzende gefordert hat, jede Woche eine Stunde während der Arbeitszeit für Diskussionen über die sozial-ökologische Transformation. Das wäre auch eine Arbeitszeitverkürzung, aber verbunden mit Arbeit am ökologischen Umbau und damit an der Demokratie. Das wäre ganz dringend nötig. Ja? Das wäre zum Beispiel so ein Schritt in diese Richtung. Da würde die Utopie konkret gewissermaßen.
Ja, das knüpft eigentlich auch ganz gut an unsere nächste Frage an. Denn in einer weiteren Folge unseres Podcasts, da haben wir uns mit dem Thema Genossenschaften beschäftigt. Und Genossenschaften machen ja auch Fenster in eine andere Welt auf, weil sie die dominante Form des Privateigentums an Produktionsmitteln in Frage stellen und auch ein Ansatz für mehr Wirtschaftsdemokratie sein können. Und aktuell macht ja der Fall des britischen Automobilzulieferers GKN weltweit Schlagzeilen. Dort haben ja die Beschäftigten im Werk bei Florenz die Fabrik besetzt nach der angekündigten Betriebsschließung und wollen das nun als Genossenschaft mit nachhaltigem Geschäftsmodell fortführen. Also da findet eine Konversion von unten statt. Die fertigen dann nicht mehr diese Achswellen, sondern wollen Lastenräder und Solarpaneele fertigen. Und das finde ich schon faszinierend, was da gerade passiert. Und ja, um nochmal den Link jetzt zum Saarland bekommen, auch also gerade wir im Saarland haben im Moment mit sehr viel Betriebsschließungen auch zu kämpfen. Uns bricht immer mehr die industrielle Basis weg, siehe zum Beispiel Ford, Saloy, wo auch sehr viele Zulieferbetriebe dranhängen. Wäre denn ein ähnliches Modell, wie das bei GKN im Werk bei Florenz passiert, also so eine Betriebsfortführung auf genossenschaftlicher Basis mit einer ökologischen Konversion von unten, auch hierzulande bei uns denn vorstellbar? Wäre das eine Perspektive für das Saarland?
Ich sage jetzt erstmal ja und führe das dann ein bisschen aus. Also ich habe mir das ehemalige GKN-Werk in Campi Bisenzio selbst angeschaut. Also ich war mit einer Forschungsgruppe da. Wir machen jetzt auch gerade ein Buch Sozialismus von unten, wo dieser Fall dann auch analysiert wird. Ne? Und man muss sagen, also das ist natürlich erstmal eine kleine Sensation gewesen, nicht? Als GKN denen mitgeteilt hat, der Belegschaft per E-Mail, morgen braucht er nicht mehr zu kommen, wir schließen das Werk, sind sie auf linke Aktivistinnen und Aktivisten gestoßen, die dann gesagt haben, so nicht, und wir besetzen das Werk, die Maschinen dürfen nicht raus und so weiter, und sind alternativ Pläne entwickelt worden und so weiter. Also man kann den propagandistischen Wert dieses Falls nicht überschätzen, muss aber auch klar sehen, das bröckelt da natürlich. Ne? Also Teile der Belegschaft, die kriegen kein Transformationsgeld mehr, Das haben sie noch am Anfang der Besetzung bekommen. Die haben sich neue Jobs gesucht und so weiter. Und es sind nur noch Teile, die jetzt dieses genossenschaftliche Modell verfolgen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das mal von dem GKN-Fall ablöst, kann man feststellen, dass nicht nur vom genossenschaftlichen Eigentums, sondern Belegschaftseigentum selbst in den USA wirklich reüssiert. Es gibt in den USA 7.000 Unternehmen mit einer großen Zahl von Beschäftigten, die von den Belegschaften selbst geführt werden. Also die Belegschaften sind die Eigentümer. Und das ist noch ein Schritt mehr als gewissermaßen eine Genossenschaft zu haben. Ja? Und ganz interessant ist, dass der slowenische Arbeitsminister Mesec ja darauf hingewiesen hat, dass in der Europäischen Union jedes Jahr 600.000 Betriebe ohne, einfach weil die Eigentümer aufgeben, ohne Nachfolger bleiben. Und er fragt, warum machen wir da nicht Belegschaftseigentum? Und machen das so wie in den USA. Es gibt eine Steuervergünstigung für solche Eigentumsformen. In den USA ist es das Start-up-Modell, ja, Belegschaftseigentum. Ne? Und das ist natürlich ganz fatal, dass in Deutschland über sowas gar nicht geredet wird. Ne? Und um nochmal einen draufzusetzen, es fließen ja jetzt wieder Milliardensummen an Subventionen in private Unternehmen. In jeder Krise passiert das gewissermaßen. Ja? Das ist Steuergeld, staatliches Geld. In der Regel läuft das so, dass dann die Unternehmen mal zurückzahlen, wenn es ihnen besser geht oder auch nicht. Aber die Frage ist ja schlicht, warum wird es, wenn es staatliche Subventionen für private Unternehmen gibt, wie Lufthansa und so weiter oder auch VW, warum wird das nicht in Belegschaftseigentum umgewandelt? Nicht in individuelle Aktien, das wäre, glaube ich, nicht gut, sondern in Belegschaftseigentum, verwaltet durch einen öffentlichen Fonds, der darüber auch sozusagen Anteile im Unternehmen erwirbt. Und jetzt könnte man ja mal durchrechnen, was so an Milliarden in die Privatwirtschaft geflossen ist und was das eigentlich bedeuten würde, wenn die Belegschaften Eigentümer wären. Dann würden wir in die Nähe dessen kommen, was die schwedischen Ökonomen Rehn und Meitner als Meitner-Plan entwickelt haben, nämlich die Vorstellung, dass über solche neuen Eigentumsverhältnisse irgendwann die öffentliche Hand und die Belegschaften die mehr als Eigentümer sind. Ja. Und ich glaube, GKN, um zum GKN-Fall zurückzukommen, ist deshalb so interessant, weil er die Eigentumsfrage praktisch, weil dort die Eigentumsfrage praktisch gestellt wurde. Ne? Und schauen wir uns doch mal an. Carsten Büchling, der Betriebsratsvorsitzende von VW Kassel-Bornatal, 15.500 Beschäftigte. Es war eines der Werke, wo die Angst bestand, dass es geschlossen werden soll bei VW. Der hat der Frankfurter Rundschau ein Interview gegeben und hat am Schluss gesagt, wir können auch anders, wir können auch die Eigentumsfrage stellen. Warum nicht Volkswagen in Belegschaftshand? Ja, das ist jetzt ein linker Betriebsrat, aber dass er sowas sagt öffentlich, ist ja bemerkenswert. Ne? Und es ist ein bisschen schade, dass sich die IG Metall da sehr zurückhält bisher und dass sie an diesem Punkt nicht offensiver wird. Also ich will jetzt nicht Gewerkschaftsbashing betreiben. Auch bei Ford Saarlouis gibt es natürlich den Versuch, über einen Sozialtarifvertrag noch einiges zu sichern für die Belegschaft. Aber man muss es vielleicht so sagen, das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein von Produzentinnen und Produzenten zu sagen, wir machen das selbst und nehmen das selbst in die Hand, das ist noch unterentwickelt und das ist wahrscheinlich die Hauptursache dafür, dass es auch in den Gewerkschaften nur von Minderheiten thematisiert wird, dass die Eigentumsfrage in neuer Weise gestellt wird. Ne? Was aber klar ist, bei diesen belegschaftsverantwortenden Betrieben in den USA zeigt sich beispielsweise, dass sie den sozialökologischen Umbau viel eher betreiben, dass sie viel aufgeschlossener sind als privat verfasste Unternehmen. Jetzt nur mal als Hinweis.
Ja, das ist echt sehr schade, dass in Deutschland über solche alternativen Modelle fast gar nicht gesprochen ist und das auch gar nicht so im Bewusstsein drin ist. Aber das sind wir ja mit diesem Podcast dran, das zu ändern. Und ja, um solche alternativen Modelle, ob radikale Arbeitszeitverkürzung, Genossenschaften oder andere Projekte gesellschaftlich zu verankern und in die Breite zu tragen, da bedarf es eben neuer Allianzen und Strategien. Und vielleicht kannst du auch nochmal drauf eingehen, welche Rolle könnten denn Gewerkschaften, soziale Bewegungen oder zivilgesellschaftliche Initiativen dabei spielen, um progressive Ideen dauerhaft auch in der gesellschaftlichen Praxis zu verankern? Und auch noch, wie kann denn das überhaupt gelingen, Alternativen in einer Gesellschaft zu verankern, die Jahrzehnte fast ungebremster Neoliberalisierung hinter sich hat und in der alles einer gewissen Sachzwanglogik unterworfen wurde? Man denke an das TINA-Prinzip von Maggie Thatcher, there is no alternative. Also wie kann man diese scheinbare Alternativlosigkeit im Denken und Handeln der Menschen durchbrechen, um wieder Spielräume für Veränderungen zu schaffen?
Also ich würde noch mal ein klein bisschen zurück. Die Spielräume, wenn man die schaffen will, muss man natürlich die Ursachen noch mal klar benennen. Ich möchte auf Folgendes aufmerksam machen. Ich habe das auch in meinen letzten Arbeiten immer wieder betont. Ich bin gestoßen auf den Philosophen Günther Anders, Lebensgefährte von Hannah Arendt, um mir zu erklären, woher kommt eigentlich diese Apokalypsenblindheit gegenüber dem Klimawandel. Also alle wissen, was droht, und trotzdem geschieht so wenig. Und da, glaube ich, wird man bei Günther Anders fündig, der davon spricht, dass in der kapitalistischen Produktion so etwas entsteht wie eine Trennung von Produktion und Gewissen. Ja, also es ist zumindest Produktionsarbeiten in relativ Schnuppe, was sie herstellen. Ich betone relativ, nicht völlig. Ja, wie kommt das? Der Anders hat das zuerst entdeckt bei Wachmannschaften von Konzentrationslagern. Also hat immer gefragt, warum machen die das mit? Ja, warum? Die sehen, was da passiert und es gibt keinen Aufstand des Gewissens. Und die Antwort dieser Leute aus den Wachmannschaften, wo er nachgefragt hat, war immer, wir tun nur unsere Pflicht. Also es gibt vorgegebene, vorgezeichnete Abläufe, die man befolgt. Und da ist das Gewissen ausgeschaltet. Dann hat er das Gleiche gefragt mit Blick auf die Besatzung der Bomber, die die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Auch da war seine Frage, wie konntet ihr das tun? Ja? Und die Antwort ist immer die gleiche. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das heißt, es gibt vorgegebene Abläufe bei denjenigen, die Drohnen einsetzen, die bewaffneten Drohnen, ist das auch ganz ähnlich. Es gibt vorgegebene Abläufe, ja, und die befolgt man und dabei schaltet man das Gewissen aus. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei Anders. Der Anders kommt zu dem Ergebnis, dass wir gewissermaßen in den alltäglichen Arbeitsabläufen immer Tätigkeiten verrichten, die gewissermaßen auf dieser Trennung von Produktion und Gewissen beruhen. Und deshalb entwickeln wir keine Verantwortung für das, was wir herstellen. Das ist seine These. Das stimmt jetzt für, sagen wir mal, Dienstleistungsarbeiten im Sorgebereich nicht so wie für Industriearbeit. Da müsste man jetzt genauer differenzieren. Aber von der Beschreibung des Grundproblems ist das, glaube ich, korrekt. Ne? Und das Argument vom Anders ist, in den alltäglichen Arbeitsprozessen, in denen die Trennung von Produktion und Gewissen tagtäglich eingeübt wird, entsteht Apokalypsenblindheit. Das macht uns blind gegenüber dem Klimawandel. Also wenn ich immer in die Fabrik gehe und ich baue den verdammten SUV, von dem ich weiß, dass er klimaschädlich ist und ich kann mir nicht mal leisten, weil er viel zu teuer ist, aber ich muss es tun, weil ich keine Alternative sehe, mit Blick auf Status, Lohn und so weiter, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass ich jeden Tag diese Trennung von Produktion und Gewissen aufs Neue vollziehe. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei der Suche nach Alternativen. Wir müssen überhaupt erstmal wieder einen kollektiven Lernprozess in Gang setzen, der darauf hinausläuft, dass die Produzentinnen und Produzenten Verantwortung für das übernehmen, was sie herstellen. Und das geht nicht, ohne die Eigentumsfrage zu stellen. Also über die Geschäftsmodelle bei Ford entscheidet eine winzige Minderheit von Eigentümern und Managern und Investoren, Und das nicht in Saarlouis, ja, und auch nicht in Köln, letztendlich. Über das Geschäftsmodell von VW entscheidet eine winzige Minderheit von Eigentümern, Investoren, Aktionären und das nicht in Kassel, sondern vielleicht noch in Wolfsburg. Aber was die Familie Pirch angeht, sitzt die auch nicht in Wolfsburg, ja, und die Investoren auch nicht und so weiter. Jetzt ist das Gegenargument immer, wenn man VW oder Ford vergesellschaften würde und die Arbeiter fragen würde, käme keine vernünftige Lösung raus, keine ökologisch vernünftige Lösung möglicherweise. Das kann sein, aber wenn die Lernprozesse gar nicht in Gang kommen, ja, also wenn es permanent bei dieser Trennung von Moral und Gewissen bleibt, dann haben wir verspielt, ja, dann wird die Apokalypsenblindheit befestigt. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt mit Blick auf die Suche nach Alternativen. Also neue Eigentumsformen müssen damit verbunden sein, dass es Lernprozesse gibt, die auch durch Bildungsarbeit, durch politische Arbeit und so weiter gestützt werden. Ja, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sozusagen dagegenhalten, die Verantwortung übernehmen wollen und so weiter. Ne? Und mit welchen Mitteln könnte man solche Prozesse vorantreiben? Also ein Beispiel habe ich schon gesagt. Ja, also einfach Aufklärung während der Arbeitszeit. Aber man braucht mehr. Man braucht, so glaube ich, Klima- und Transformationsräte in der Gesellschaft, die auch von außen auf Investitionsentscheidungen Einfluss nehmen. Ja. Also braucht eine Demokratisierung von Investitionsentscheidungen. Ich glaube, im Saarland gibt es ja so einen Transformationsrat, zumindest gibt es ihn in Rheinland-Pfalz. Aber meistens sind das Organe, wo Kapital, Arbeit, Staat tripartistisch verhandeln. Der Rest der demokratischen Zivilgesellschaft, von Klimabewegung bis Frauenbewegung, ist da draußen. Das halte ich für einen Fehler. Ja, ich glaube, dass man die Breite der Zivilgesellschaft mit reinnehmen muss und dass das Organe werden müssen, die nicht nur ein Informationsrecht haben, sondern die im Grunde Investitionsentscheidungen beeinflussen können müssen. Und das würde auch voraussetzen, dass so etwas geschieht wie eine langfristig geplante demokratische Transformation von Industrie- und Wirtschaftsstrukturen. Ja, also Habeck wird ja immer vorgeworfen, ökologische Planwirtschaft. Nein, es war zu wenig Planung. Ja, in der Regierung mit eingebauter ökologischer Konterrevolution in gelben Farben, ja, repräsentiert durch Herrn Lindner. Das konnte nichts werden. Aber dass Habeck jetzt hergeht und sagt, mit der Axt an das Lieferkettengesetz, wie Milei, vom sprachlichen Duktus her. Das ist natürlich fatal. Das, was man eigentlich brauchen würde, wäre Bestimmung der Knotenpunkte der Transformation, Überlegungen, was geschehen muss, auch in Sachen Produktkonversion. Das ist doch klar, dass Arbeitsplätze in den Carbonindustrien schrumpfen werden. Das kann gar nicht anders gehen, ja. Das wird so sein. Dann wäre ja aber zu fragen, etwa mit Blick auf nachhaltige Mobilitätssysteme, wo die jeweiligen Mobilitätsträger optimal vernetzt sein können, am besten gesteuert über eine App im öffentlichen Besitz, die individuell verfügbar ist. Dann wäre ja zu fragen, was muss eigentlich hergestellt werden für solche Mobilitätssysteme? Ja? Und entsprechender Umbau, das wären ja Industriearbeitsplätze. Der müsste planmäßig vorangetrieben werden, ja. Und wenn jetzt Herr Merz und andere, das konservative Feuilleton, die FAZ macht sich ja lustig, Mondlandung, was für Hirngespinste, das bezieht sich auf ein Beispiel der Ökonomin Mariana Mazzucato. Das ist, sagen wir mal, im akzeptierten bürgerlichen Spektrum aus meiner Sicht die beste Ökonomin gegenwärtig, ne? Und die verweist zu Recht darauf, dass innerhalb kapitalistischer Marktwirtschaften Planungsprozesse möglich sind, die angefangen von der Ressourcenbeschaffung über Forschung und Entwicklung punktgenau in einer Mondlandung enden. Hochgradig geplant. Ja, so, und das scheint Herrn Merz und Co. einfach nicht bekannt zu sein. Oder sie wollen es nicht wissen. Aber das ist, deutet die Richtung an, in die man eigentlich denken muss. Ne? Zukunftsmärkte können nicht entstehen ohne die Hilfe von Staat und Gesellschaft. Und sie werden nicht entstehen, so wie die politische Klasse verfasst ist in unserem Land, wenn es nicht enormen Druck von unten gibt, gepaart auch mit dem Wissen über den sozial-ökologischen Umbau, den man anstrebt. Wenn das nicht geschieht, dann kriegen wir autoritäre Lösungen. Das ist dann so der Duktus, für alle reicht es nicht. Ziehen wir die Mauern hoch und schützen uns selbst und die anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Das ist eine Rechnung, die kann nicht aufgehen, aber aktuell scheint sie vielen als realistischer Ausweg, der kein Ausweg ist.
Ja, umfassende Antwort. Macht auch super Spaß, dir da zuzuhören, wie du von dem einen in das nächste kommst. Das ist auf jeden Fall großartig. Und was du bei der letzten Antwort so am Anfang skizziert hast, ist auch in deinem Buch, ne, die Utopie des Sozialismus, relativ konkret am Braunkohletagebau, am Beispiel der Lausitz festgemacht. Ja. Ne? Da schreibst du, die damals 8000 Beschäftigten, für die ist die Kohlewirtschaft eben die lebenswerte Perspektive mit guten Löhnen in der Region, die besten Arbeitsbedingungen, es gibt einen sozialen Zusammenhalt. Demgegenüber steht dann eben, ne, die Klimakatastrophe und die Klimaschützer, die vernünftige, abstrakte Forderungen für den Kohleausstieg haben, die aber eben nicht zur Lebensrealität der Beschäftigten passt. Ne. Im Saarland ist das ein bisschen ähnlich, auch hier viel Produktion, viele gute Jobs noch, aber auch ein hoher CO2-Ausstoß. An einer anderen Stelle schreibst du dann, glaube ich, das ist jetzt ein Zitat, die sozialen Kosten, die Gesellschaften aufbringen müssen, um kapitalistische Produktionsweisen am Leben zu erhalten, werden immer größer. Und diese Bedingungen seien ein Indiz, dass es möglich ist, Klassenkämpfe und soziale Bewegungen eigentlich zusammenzubringen. Ne? Wenn der Druck größer wird, dann könnte das passieren. Es ist auch, glaube ich, aus der linken Perspektive nachzuvollziehen und eigentlich ja auch, sollte das dann ja auch in die Hände von linken Kräften spielen. Aber ne, wie du auch gesagt hast, eigentlich erleben wir eher so ein Backlash und die Menschen wenden sich eher reaktionären, rechtsextremen Kräften zu. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Du hast auch von Lernprozessen und Transformationsräten gesprochen. Wie schafft man das, dass man da eine Arbeiterbewegung, eine Klassenbewusste am besten hinkriegt, dass die Theorien und das Wissen sich auch aneignen? Also wie knüpft man da an die konkreten Bedürfnisse der Lohnabhängigen an? Also was muss dafür passieren? Es ist immer so ein bisschen schwer, konkreter zu fassen. Also ne, das mit dieser Stunde über Transformation zu sprechen in den Betrieben, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Transformationsräte auch, aber holt man Leute wirklich damit ab, so, ne? Und das ist echt schwer, finde ich. Ich weiß nicht, ob du da auch noch eine Idee zu hast. Also eigentlich hast du es ja schon ein bisschen beantwortet, aber genau, wenn du noch mehr hast, gerne.
Also dazu, wir müssen klar sehen, wir sind in einer Situation, wo sich auch auf der Kapitalseite natürlich was getan hat. Ne? Das muss man, glaube ich, zunächst mal sehen. Und zwar dergestalt, dass wir ja immer weniger Unternehmen haben, deren Führungsspitzen davon ausgehen, dass sozialer Friede eine Produktivkraft ist, eine wirtschaftliche Produktivkraft. Anders gesagt, das, was fälschlicherweise immer als Sozialpartnerschaft bezeichnet wird, das war immer eine Konfliktpartnerschaft, also das war nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Aber das, was sozusagen, wofür Deutschland zu stehen schien, Sozialpartnerschaft, was sich auch nach der großen Krise von 2007 bis 2009 wieder scheinbar etablierte, wird ja radikal in Frage gestellt. Ja? Also der Tabubruch bei VW, bestehende Tarifverträge mit Beschäftigungsgarantien aufzukündigen, mit betriebsbedingten Kündigungen zu drohen, mit pauschalen Lohnkürzungen um 10% und so weiter, ist ein Tabubruch. Aber es ist ja nicht nur VW allein. VW ist die Spitze eines Eisbergs. Ja, jetzt könnten wir viele Unternehmen aufzählen. Ford, ZF, ThyssenKrupp, Conti und so weiter. Ja, Continental. Das sind ja alles Unternehmen, die mal für diesen deutschen Sozialkapitalismus standen. Ja, Ford, ja, bis zu gewissem Grad auch. So. Und die erleben jetzt was ja Elon Musk verkörpert. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch, als das Werk in Grünheide, das Tesla-Werk in Grünheide eröffnet wurde. Scholz war da, Habeck war da, Woidke war da, also das gesamte Führungspersonal der politischen Klasse. Und niemand hat ein kritisches Wort zum Gewerkschaftsfeind Elon Musk gesagt. Niemand. So, und jetzt wundert man sich, wo der zur Wahl der AfD aufruft, dass es aber gleichzeitig in den Führungsetagen anderer Unternehmen Leute gibt, die sagen, wenn Musk so operieren kann und dafür bejubelt wird, warum sollen wir eigentlich weiter Gewerkschaften dulden, ihnen diese große Macht zubilligen, die sie in Deutschland immer noch haben, wo sie doch Mitglieder verlieren und so weiter. Ja, so, und das ist das Inszenierte der Krise, der gegenwärtigen Krise. Die Deindustrialisierungsgefahr ist real, aber in den Chefetagen führender Unternehmen setzt man darauf, die Gewerkschaften als Störfaktor auszuschalten. Das würde ich behaupten. Und das ist eine neue Situation. So, und in dieser Situation stellt sich genau die Frage, die ihr formuliert habt. Wie holt man da eigentlich die Beschäftigten ab? Ja. So, und der erste Punkt ist, man muss die haben in der Regel nicht Angst vor Arbeitslosigkeit, sondern vor Statusverlust, wie in der Lausitz. Ne? Man weiß, bei der gegenwärtigen Lage findet man noch was, aber wenn du in Kassel bei VW ausscheiden würdest, musst du in die Dienstleistungsökonomie oder in die Rüstungsindustrie, nicht? Die boomt. Da verdienst du auch gut, aber Dienstleistungsökonomie heißt mindestens ein Drittel weniger Lohn und Gehalt und prekär häufig, ja. So, das davor haben sie Angst, auch mit Blick auf die Kinder. Ja? Das heißt, du brauchst Sicherheitsgarantien für die Beschäftigten in den Carbonbranchen. Ja? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das schließt ein, also Franziska Heinisch, die ja federführend war bei Hashtag Wir fahren zusammen, diesem Bündnis von Verdi und Klimabewegung, die hat bei uns auf dem Podium mit Christiane Benner, der IG Metall-Vorsitzenden, klar gesagt, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz in der Automobilindustrie, solange wir nichts Besseres haben. Da sank Christiane Benner ein bisschen zusammen und hat gesagt, das hätte sie sich gar nicht getraut zu sagen. Ja? Nicht? Aber Franziska Heinisch kam unheimlich gut an. Die Opel-Betriebsräte haben das sofort berichtet. Bei Opel Eisenach, ja, dass es Klimabewegte gibt, die so argumentieren. Ne? Und da ist einfach was Richtiges dran. Da geht es zwar erstmal nur um Status quo, aber du musst diese Kämpfe führen, sonst hast du verloren in der Gegenwart. Ne? Das berührt einen zweiten Punkt. Alle Ökonomen vom IWF bis zu denen der Europäischen Zentralbank sind sich einig, dass die Investitionsquote in EU, Europa und insbesondere in Deutschland zu gering ist. Also, wenn man jetzt mal die verschiedenen Szenarien anschaut, die so aufgemacht werden, Agora Energiewende sagt, für den sozial-ökologischen Umbau etwa 560 Milliarden jährlich. Und das meiste fällt an bis 2035. Ja. Die EU sagt, ca. 780 Milliarden jährlich in Infrastruktur, in die öffentliche Infrastruktur. Es gibt ein gemeinsames Papier von dem gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstitut und dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, auch die haben milliardenschwere Forderungen aufgemacht, die jetzt dringend nötig sind, um auch nur die Infrastruktur zu sichern. Ja, so, und wir haben die Schuldenbremse. Ja, also dieser Investitionsbedarf ist nicht zu decken, wenn man gleichzeitig in Taliban-Mentalität dogmatisch an der Schuldenbremse festhält. Und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, den man den Leuten klar machen muss. Also diese Art von Politik, den Klimawandel zu relativieren, eine Rolle rückwärts beim Verbrenner zu machen und vor allen Dingen die nötigen Investitionen zu verhindern. Das ist fatal. Das ist selbstzerstörerisch. Man könnte sagen, Merz und Lindner sind gegenwärtig die am klarsten wirksamen Wachstumskritiker. Sie kritisieren zwar nicht Wachstum, aber sie verhindern Wachstum aktiv. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also die Verunsicherung, die stiften, die ist ausschlaggebend für die Verunsicherung in den Führungsetagen jetzt der wichtigsten Unternehmen und auch innerhalb des Staatsapparates. Ja, so, und diesen Zusammenhang muss man den Leuten erklären. Also ich habe jetzt geredet beispielsweise beim Neujahrsempfang der IG Metall in Frankfurt, wo ich festgestellt habe, da war ein großes Fragezeichen, wie erklären wir uns eigentlich das gegenwärtig, was da passiert, ne? Aber große Bereitschaft zu diskutieren. Und da kommen natürlich auch Fragen wie bei den 2% Emissionen, die Deutschland verursacht oder nicht mal 2%, müssen wir wirklich immer an der Spitze des ökologischen Fortschritts stehen und so weiter. Das sind ja die Fragen, die von den Kolleginnen und Kollegen auch kommen. Und da muss man Antworten haben. Ja? warum Deutschland vorausgehen muss, warum die historischen Emissionen verlangen, dass die Industriestaaten zuerst in die Bresche springen, warum man Trump nicht folgen darf, sondern die Chance der EU gerade darin bestehen würde, ein alternatives Modell zu entwickeln. Ich glaube, das sind die Zusammenhänge, die man zeigen muss. Ich bin jetzt kein Fachmann, wie man das sozusagen emotional gerecht serviert und wie man die Argumente so formuliert, dass sie Massenanklang finden. Ich bin Soziologe, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Betriebsräte und Beschäftigte mich nicht verstehen. Ja, deshalb glaube ich, das ist ja jetzt noch gar nicht mal antikapitalistisch, sondern das ist die Logik, der Marx würde sagen, des ideellen Gesamtkapitalisten. Ne? Der guckt, was ist über das einzelne Unternehmen, das Einzelkapital hinaus eigentlich vonnöten und bedeutsam. Ich glaube, dass man die Leute überzeugen kann, zumindest diesen Schritt erstmal zu gehen. Ja. Und das ist ja nicht so, dass die gegen Klimawandel wären. Gegen Maßnahmen, also die sind gegen die Folgen des Klimawandels, aber sie sind nicht gegen Maßnahmen zum Klimaschutz. Ne? Sie wollen nur, dass das sozial gerecht zugeht. Und sie wollen nicht, dass die kleinen Portemonnaies überdurchschnittlich stark belastet werden. Ne? Sie können nicht verstehen, wenn das Klimageld ausbleibt und so weiter. Ja? Und da muss man, glaube ich, da muss man Abhilfe schaffen, muss deutlich machen, ökologische Nachhaltigkeit ist nur zu haben unter Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit. Und das muss man durchspielen. Ne? Wenn ich eine größere Perspektive damit verbinden sollte, also die Utopie konkret zu machen, ich habe ja für einen nachhaltigen Sozialismus plädiert, das wäre die Utopie. Aber als Friedensangebot sage ich immer demokratischer, inklusiver, ökologischer Sozialstaat. Das knüpft sozusagen an die sozialdemokratische, aber auch christdemokratische Tradition in Deutschland an. Da kann man vieles dran klar machen. Zum Beispiel besteuert die Reichen. Geld für den sozial-ökologischen Umbau kann man damit gut begründen, weil je größer das Vermögen, je größer das Einkommen, desto größer auch der Klimafußabdruck. Also sollen die doch auch entsprechend beitragen. Ja? Man kann damit begründen, mit dem ökologischen Sozialstaat, warum die Sicherungen robust gemacht werden müssen und deshalb nicht ans Wachstum gekoppelt sein dürfen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber, die Arbeiterkammer hat ja jetzt gerade, Bremen und Saarland hat ja jetzt gerade eine Befragung gemacht, wo die Leute sagen, wir sind durchaus bereit, höhere Beiträge zu zahlen für Sicherungsleistungen, wenn aber klar ist, dass wir davon auch profitieren. Ich glaube, das ist so. Ja, also alle erleben zum Beispiel im Gesundheitssektor, was da gegenwärtig passiert. Dass eine ordentliche Gesundheitsvorsorge sowieso nicht, aber sozusagen eine ordentliche, dass ordentliche Gesundheitsleistungen immer schlechter möglich sind. Ja, man immer länger fahren muss, um überhaupt noch eine Klinik zu erreichen und so weiter. Wenn man den Leuten sagen würde, ihr zahlt 1% mehr an Beiträgen. Und das fließt in einen Gesundheitssektor, den wir dann aber auch demokratisieren. Der denen zugutekommt, die dort arbeiten, von den Ärzten, den Assistenzärzten bis zu den Pflegerinnen und Pflegern oder Krankenschwestern und so weiter. Ich glaube, das würde viele Leute überzeugen. Ja. Das wäre deutlich zu machen. Also welchen Schutz wollen wir haben in Zukunft? Vor was müssen wir uns schützen? Wie ist das zu finanzieren? Immer verbunden auch mit der Frage, was seid ihr denn bereit, selbst an Beiträgen zu leisten? Und das muss ja nicht nur monetär sein. Ja, also zum Beispiel habe ich jetzt gehört, dass einer der Sozialverbände gefordert hat, für Angehörige, die ihre Eltern pflegen, einen Lohn einzuführen. Das ist so ähnlich wie diese Forderung Lohn für Hausarbeit, den die marxistische Feministin Silvia Federici mal unter anderem gestellt hat. Das muss man genau überlegen, ob man das will, weil es auch bedeutet, dass man immer mehr Bereiche kommodifiziert, ja, nach dem Lohnarbeitsprinzip gestaltet. Aber man muss natürlich fragen, ob das nicht ein besserer Ansatz wäre, wenn das freiwillig geschieht und nicht erzwungen wird, als die 24-Stunden-Pfleger und Pflegerinnen aus Osteuropa, auf die ich zum Beispiel selbst angewiesen bin bei meinem Vater, wenn wir diesen großartigen Pfleger aus der Slowakei nicht hätten, mit Tarifvertrag und so weiter, wären wir aufgeschmissen. Ja, mein Vater braucht eine 24-Stunden-Pflege. Ja, also ich erlebe das hautnah. Und wenn man an den Problemen ansetzt und den Leuten erklärt, was zu geschehen hat, um robuste Sicherungssysteme zu haben, ein gutes Gesundheitssystem zu haben, etc., dann ziehen die mit und dann kann man das auch damit verbinden, dass das Öffentliche insgesamt gestärkt wird. Alle wissen doch um diese Bundesbahn inzwischen, ja, die ein Staatsunternehmen ist, aber geführt wird wie ein privatkapitalistischer Konzern, die wichtigsten Investitionen unterlassen hat. Und als der Lokführerstreik war, habe ich viele Interviews geben müssen. Die erste Frage war immer, geht das nicht zulasten der Reisenden, der Kunden? Und ich habe immer gesagt, von den letzten 30 Fahrten bin ich 29 Mal unpünktlich gekommen und es lag nie am Lokführerstreik, sondern immer an der Bahn, weil die Züge nicht fuhren, Verspätung hatten und so weiter und so weiter. Ja, also da sieht man ja, wie diese neoliberale Privatisierungspolitik die den Karren in den Dreck gefahren hat. Und das muss sich ändern. Und davon kann man Leute überzeugen. Da kann man auch Mehrheiten gewinnen. Bin ich fest davon überzeugt.
Gut, genau, um daran anzuknüpfen, ne, die Leute überzeugen und den Leuten die Zusammenhänge zu vermitteln. Das heißt auch, die Betriebsräte, Gewerkschaften, die verstehen ja durchaus, was du sagst. Und alternativ kann man auch Friedensangebote machen und so. Ich wollte einmal darauf zurückkommen, nochmal auf das Buch auch, oder auch wenn du sagst, ihr habt ein neues Buch, Sozialismus von unten, wenn das so heißen soll. Dieser Begriff Sozialismus, auf Seite 27 von dem Buch steht das S-Wort. Warum? Also ja. Ist es so, dass man dann damit Leute auch noch erreicht, dass sie dann nicht direkt verschreckt? Also warum verwendest du den Begriff? Welche Vorteile, Nachteile bringt das? Und wie ist das auch im Verhältnis dann zu den gescheiterten realsozialistischen Versuchen, von denen du auch schon gesprochen hast, so zu sehen? Also vielleicht nochmal dazu, vielleicht zu dieser Begrifflichkeit, ein, zwei Ausführungen. Ja.
Also diese Frage habe ich schon vielen gestellt bekommen. Also das waren oft so Mails oder Diskussionsbeiträge, die haben genau gesagt, also wir finden alles oder zumindest vieles richtig, was du sagst, aber muss es Sozialismus sein? Das ist doch verbrannt, ja. Und da ist was dran, das gilt auch für den Osten. Warum bin ich trotzdem bei Sozialismus geblieben? Aus drei Gründen im Wesentlichen. Der erste Grund ist, dass ich es für fatal gehalten habe, einfach den Sozialismusbegriff, der ja eigentlich immer alles gebündelt hat, alternativ zum kapitalistischen System, den aufzugeben und damit aber auch gewissermaßen neue Vorschläge davon zu entlasten, dass sie sich gegenüber dem, was gewesen ist und fehlgeschlagen ist, dass sie sich dafür rechtfertigen müssen. Also dass wir, ne, wenn man einfach einen neuen Begriff nimmt, dann kann man ja sagen, wir haben zum Beispiel den real existierenden Sozialismus, wie er sich genannt hat, den Stalinismus und so weiter. Diese Altlasten haben wir nicht mehr am Bein, gewissermaßen. Das hielte ich für falsch, muss ich ganz klar sagen, ja. Um mal ein Beispiel zu nehmen. Ne? Wir haben ja jetzt wieder eine aktuelle Debatte um die liberale Demokratie, was sie leisten kann, was sie nicht leisten kann. Sie wird von innen ausgehöhlt durch die radikale Rechte. Und ich merke, dass auch auf der Linken inzwischen wieder eine Parlamentarismuskritik greift, die ich nicht bezogen auf die Symptome, die kritisiert werden, aber auf die Konsequenzen für hochproblematisch halte. Ja. Deshalb habe ich im Buch ganz am Anfang auf Rosa Luxemburg verwiesen, die sinngemäß sagt, in der Kritik an den Bolschewiki, an Lenin und Trotzki, die schlechteste demokratische Institution ist immer noch besser als gar keine. Ja, ich glaube, das ist eine Lektion, die auch die neueste Linke erst wieder lernen muss. Ja, und also jetzt nehme ich mal die Genossinnen und Genossen, die da in Leipzig das Direktmandat in dem 50.000-Haustüren-Wahlkampf realisiert haben. Das waren alles Leute, die bei mir studiert haben. Madeleine Borchert als Kampagnenleiterin und der Nam Nguyen. Also das finde ich alles toll. Aber dass Madeleine Borchert sich dann hinstellt und sagt, jetzt sind wir im Landtag und das ist die Bühne des Klassenkampfs. Da ist ja auch was Richtiges dran. Aber Parlamente haben Eigenwert. Die radikale Rechte will die Macht der Parlamente Stück für Stück kleiner machen und beseitigen zugunsten der Exekutive. Das muss man immer mitbedenken. Demokratische Institutionen haben Eigenwert. So, und um jetzt zum Punkt zurückzukommen, wenn man einfach Sozialismus weglässt, dann muss man sich mit Stalinismus, mit falscher Demokratiekritik und so weiter nicht mehr belasten. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, alle Versuche, einen neuen Begriff zu finden, finde ich nicht überzeugend. Ja, ich habe ja im Buch den Mason zitiert, ne? Radikaler Humanismus. Ja. Und dann zählt er lauter Sachen auf, die auch zum Sozialismus passen könnten. Ja? Und da sage ich dann, das ist eine Mogelpackung. Ne? Man meint Sozialismus, aber nennt es anders. Und das muss nicht sein. Ja, und der dritte entscheidende Punkt ist für mich, der Sozialismusbegriff hat Nachteile, aber auch Vorteile. Das habe ich im Buch auch zitiert. Bernie Sanders ist gefragt worden von der New York Times, ob er nicht damals, als er angetreten ist gegen Hillary Clinton in den Vorwahlkämpfen, ob er nicht erfolgreicher gewesen wäre, wenn er auf das S-Wort verzichtet hätte. Da hatte ja jede seiner Reden angefangen. I'm a democratic socialist. In den USA ist das genauso, als würde man sagen, also holla, ich komme geradewegs aus der Hölle, hier steht der Teufel für euch, vor euch. Ne? Aber Bernie Sanders hat dann gesagt, nee, würde er genauso wieder machen. Warum? Es hätte provoziert, junge Leute provoziert zu googeln, was ist Democratic Socialism, und dann hätten sie entdeckt freie Bildung und so weiter, und das hätten die gut gefunden, ja. So, und diesen Effekt darf man nicht, das hat in Deutschland einen anderen Kontext als in den USA, ist klar, trotzdem darf man diesen Effekt nicht übersehen, ja. Und deshalb habe ich auch mit Klimaaktiven da immer heftig drum gerungen. Also in Oldenburg wurde mir, in Osnabrück wurde mir auch gesagt, von Klimabewegten, lass das doch mal weg mit dem Sozialismus. Und dann haben sie mir gesagt, bei VW auf einer Betriebsversammlung würdest du das Wort auch nicht benutzen. Habe ich praktisch widerlegt. Als wir unsere Studie vorgestellt haben bei VW Bonnertal, ja, vor 600 Vollversammlung der Vertrauensleute der IG Metall, es waren 600 Leute, ne? Da stand ein Vertrauensmann auf, also ich vermute, der war in der MLPD oder so, und hat aber ganz harmlos gesagt, du hast jetzt immer über das Unternehmen geredet, schön und gut, aber willst du nicht auch mal was zur Gesellschaft sagen? Und dann habe ich ihm geantwortet, jetzt löse ich eine Wette ein, nämlich die ich mit den Osnabrücker Klimabewegten geschlossen habe, und habe gesagt, jetzt rede ich über Sozialismus hier. Ich merkte, wie einige Betriebsräte im Sessel versanken, ja, ging aber gut. Ich habe das dann begründet, und habe sogar jetzt nicht tosenden Applaus, aber doch Beifall bekommen von Teilen der Anwesenden. Ja, das heißt, man kann über diesen Begriff, wenn man es gut macht und es nicht einfach nur als ein Dogma versteht, ja, kann man auch in eine Debatte kommen. Ne? Und aus all diesen Gründen, und das ist der letzte Grund, weil im intellektuellen Raum sich ganz anders als in der Realpolitik ja eine Bewegung vollzieht, nehmen wir Thomas Piketty, den ich schon erwähnt habe. Der schreibt in einem seiner letzten Bücher, er sei vom Liberalen zum überzeugten Sozialisten geworden. Also wenn das passiert, dann falle ich doch nicht hinter Thomas Piketty zurück, sondern da sage ich, richtig so, Thomas Piketty, ja, finde ich gut, ich stehe hinter dir und bin der gleichen Meinung. Ne? Also das sind die Gründe, warum ich am Sozialismusbegriff festhalte.
Okay, jetzt sind wir fast schon am Ende unseres Podcasts angelangt und auch ziemlich gut in der Zeit. In der letzten Stunde haben wir ja ein ziemlich weites Feld aufgeklappt und ja, vielleicht so als letzte Abschlussfrage. Für Marx und Engels war ja die Arbeiterinnenklasse das revolutionäre Subjekt für eine sozialistische Perspektive. Gilt das auch noch im 21. Jahrhundert? Und falls nein, wo finden wir denn das revolutionäre Subjekt des 21. Jahrhunderts? In der Klimabewegung, in der feministischen Bewegung, in der Verbindung von allem? Und was wäre denn das verbindende Element? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, das ist schwer zu sagen. Jetzt müssten wir eigentlich dieses Fass Klassenanalyse nochmal aufmachen. Und ich müsste unser neues Klassenmodell, das sogenannte Jenaer Klassenmodell, vorstellen. Um aber wichtige Punkte einfach mal kurz zu benennen. Also als ich jetzt mit Literaten im Sommer diskutiert habe in Südtirol, da kam auch wieder dieser Gedanke, Arbeiter gibt es ja gar nicht mehr. Und wenn, sind sie Migranten und wählen nicht. Ja? Ich hatte über Eribon und so weiter gesprochen, also warum es ein Fehler ist, dass Arbeiter zum Verschwinden gebracht werden und so weiter. Bezogen darauf, also das, was wir als konventionelle Arbeiterinnenklasse bezeichnen, also was, sagen wir mal, vom Produktionsarbeiter bei Ford am Band bis zur Kassiererin im Supermarkt und zur Krankenschwester und so weiter reicht. Das ist immer noch die relative Mehrheitsklasse. Also mehr als 38% der Erwerbspersonen in der Bundesrepublik. Dazu kommt aber eine, wir nennen sie die untere Klasse, die überhaupt keine Chance mehr hat, in reguläre Erwerbsarbeit reinzukommen. Das sind 4% in der Bundesrepublik, viel größer in anderen Ländern. Und es kommt dazu das, was wir als neue Arbeiterinnenklasse bezeichnen, also akademisch qualifizierte Lohnabhängige ohne Kontrollmacht über andere Personen. Und ich würde jetzt mal, um die Frage kurz zu beantworten und das Klassenmodell jetzt nicht im Detail zu beschreiben, argumentieren, dass diese neue Arbeiterklasse, dass die eine ganz entscheidende soziale Großgruppe ist, etwa zahlenmäßig so bei uns über 13% der Erwerbspersonen. Warum sind die entscheidend? Weil sie besonders sensibel sind, sowohl für die ökologische als auch für die soziale Frage. Also sie sind nach unseren Befragungen jetzt im Querschnitt, im gesellschaftlichen Querschnitt, ist das die progressivste Klasse. Das ist auch die Klasse, wo zum Beispiel Wachstumskritik, Kapitalismuskritik am stärksten verankert ist. Das gilt für die Querschnittsdaten. Wenn wir einzelne Betriebe anschauen, beispielsweise im Stahlwerk in Thüringen, ist es die reaktionärste Klasse auf der Mikroebene des Betriebs. Ja, also es hängt sehr stark ab davon, welche Berufe, welches Studium, welche Expertise und so weiter. Aber diese Klasse hat den klarsten Blick für allgemeine gesellschaftliche Probleme und neigt aber dazu, diese Problematiken als über den Klassen schwebend zu begreifen. Deshalb ist es ja anrufbar von oben. Ja, aber es sind nicht typische Mittelklassen. Die haben keinen Interessenantagonismus in der eigenen sozialen Lage. So. Und ich glaube, dass das eines der größten Missverständnisse war, in der Rezeption der Marx'schen Klassenanalyse, dass es sozusagen die Behauptung sei, das revolutionäre Subjekt ist deshalb revolutionäres Subjekt, weil es die Mehrheitsklasse ist. Nein. Die Marx'sche Überlegung ist immer gewesen, welche soziale Großgruppe hat aufgrund ihrer Stellung in gesellschaftlichen Produktionsprozessen das Allgemeine der Gesellschaft im Blick? Ja? Und da würde ich behaupten, dass es am ehesten diese von der Stellung im Produktionsprozess neue Arbeiterklasse. Ja? Auf die kommt es an. Das ist überhaupt noch nicht im Visier von linken Organisationen. Ja? Also meine klimabewegten Leute, die sagen immer, wir müssen uns auf die Klasse beziehen. Und damit meinen sie immer, wir müssen Klassenverrat begehen als Studis und müssen jetzt mal die richtigen Arbeiter zur Vernunft bringen, zur revolutionären Vernunft. Das ist ja auch was Richtiges dran. Aber meistens sind die ja nichts anderes als der Nachwuchs dieser neuen Arbeiterklasse. Ja, in prekären Verhältnissen oft, in Ausbildung und so weiter. So, also wenn ich nach einem Subjekt gefragt würde, würde ich sagen, wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung einer einheitlichen Arbeiterklasse. Es gibt nicht das Proletariat, das so der permanenten Dialektik von Einheit und Spaltung unterliegt, sondern was wir brauchen, ist ein Block der von Löhnen abhängigen, ausgebeuteten und beherrschten Klassen, ein Block, der eher im Sinne von Bündnissen und Allianzen zu definieren ist, als im Sinne einer Einheit des Proletariats. Das ist ein Gedanke, der in seinen strategischen Konsequenzen überhaupt noch nicht ausgearbeitet ist. Ja, und daran scheitert gewissermaßen immer auch die Suche nach dem Verbinden. Was will man denn mit wem verbinden? Ja, aber um das jetzt nicht hoffnungslos erscheinen zu lassen, ich glaube schon, das Hashtag Wir fahren zusammen, dieses Bündnis von Klimabewegung und der Gewerkschaft Verdi, was ja auch in diesem 24-Stunden-Streik sich dann öffentlich zu Wort gemeldet hat, dass das schon ein zukunftsweisendes Bündnis ist. Ja? Im Moment haben wir etwa in der verarbeitenden Industrie, Auto, Zulieferbranche ganz andere Probleme. Da geht es eher in Richtung von Kohle und Lausitz. Also, dass sich die soziale gegen die ökologische Frage verselbstständigt. Aber das schließt ja nicht aus, dass man nach Ansatzpunkten suchen muss, wie man progressive Kräfte verbindet. Ja? Und da würde ich sagen, könnte so ein ökologischer Sozialstaat schon so ein verbindendes Glied sein, das man konkretisieren müsste für die verschiedenen Bereiche.
Ja, super. Vielleicht ist das die Aufgabe für die nächste Podcast-Reihe von uns, dann nach den Verbindungselementen zu suchen.
Da nee, würdet ihr euch Dank. Verdienst machen, verdienstvoll betätigen, ja.
Nee, vielen lieben Dank, Klaus Dörre. Das war viel Stoff, viele Fragen, super Antworten. Ja, wir bedanken uns, ich sag mal, bis hoffentlich bald, vielleicht mal wieder auf einer Veranstaltung in Saarbrücken oder auch in einem Betrieb
ich bin
in Homburg
weiter.
Oder so.
Ich bin bald da in Saarbrücken. Mhm. Ich komme zu dieser Historikerveranstaltung im Februar.
Okay.
Da mache ich einen Vortrag, die verlorene Ehre der Arbeiter. Ist schon angekündigt.
Ja, prima.
Also ich bin da. Ja.
Komm wieder vorbei.
Da kommen wir vorbei, auf jeden Fall.
Zuhörer,
super. Zuhörer.
Schön. Okay. Prima, gut. Dann herzlichen Dank und alles
Dankeschön.
Gute.
Macht's gut.
Gut, was bleibt uns beiden jetzt noch abschließend zu dieser Folge beziehungsweise zu der gesamten Podcast-Reihe zu sagen?
Ja, ich denke, wichtig ist nochmal festzuhalten, was ja auch das Ziel des Podcasts war, unter anderem erklären, wie die Welt funktioniert, wie das Wirtschaftssystem dabei wirkt. Weil aus dem, wie die Leute sich die Welt erklären, ja auch eine Menge folgt letztendlich. Ne? Und Menschen sind ja zum Glück mit einem eigenen Willen und mit Denkvermögen ausgestattet. Das heißt, sie können die Verhältnisse, in denen sie leben, versuchen zu erklären. Das heißt, es kann aufgezeigt werden, welcher Prozess zu welchem Resultat führt. Leute können sich diesen Erklärungen dann stellen, sich auf deren Grundlage ein Urteil bilden und daraufhin halt eine Entscheidung treffen, ob sie dieses Verhältnis so gut finden oder ob sie es eben eher nicht so gut finden, nicht akzeptieren wollen.
Ja, aber leider stellen wir halt auch fest, dass auf verschiedenen, oft sehr einflussreichen Ebenen falsche Erklärungen, falsche Vorstellungen über diese Verhältnisse hergestellt werden. Über Verhältnisse, die leider sehr bedürfnisfeindlich sind. Und leider werden jede Verhältnisse auch naturalisiert und oftmals als Sachzwänge hingestellt. Jene Sachzwänge beruhen aber eben auf materiellen Grundlagen und ökonomischen Strukturen und auch kollektiv durchgesetzten Normen. Und diese lassen sich auch ändern, was wir mit dem Podcast ja auch aufzeigen wollten. Aufklärung ist deswegen für uns aktuell das politische Mittel der Wahl.
Ja, das knüpft auch so ein bisschen daran an, was Klaus Dörre gesagt hat, ne? Dass Lernprozesse nochmal angeregt werden müssen und das zentral ist. Und denke, vermutlich ist spätestens nach dem Hören dieses Podcasts auch klar geworden, dass Aufklärung unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen einfach auch kein einfaches Unterfangen ist. Ne? Immer argumentiert man gegen die Realität und gegen ganze Lebensentwürfe von Menschen. Immer kommt dann irgendwann der Punkt, an dem man unpraktisch und weltfremd daherkommt. Das bringt einen wenig zu konkreten Anpacken und wir bringen auch kein wirkliches Trostpflaster mit. Ne?
Ja, richtig. Und dann wollen viele Leute auch wissen, wofür es sich eigentlich lohnt, das Große und Ganze hier so zu kritisieren und Scheiße zu finden. Es wird verlangt, dass man doch bitte zumindest eine Alternative parat haben soll. Davon haben wir versucht, ein paar hier im Podcast zu präsentieren. Wobei wir betonen müssen, die richtige Kritik dieser Verhältnisse und das Entwerfen einer Alternative sind eben aber auch zwei verschiedene Dinge.
Genau, richtig. Um eine vernünftige Alternative zu denken, muss man auch schon sagen können, was, warum irgendwie scheiße läuft. Wir hoffen, dass das den Zuhörerinnen etwas klarer geworden ist durch den Podcast.
Und um eine vernünftige Alternative zu schaffen, braucht es Leute, die verstanden haben, warum es was wie zu ändern gilt, die das auch wollen und mit denen man Ziele und Zwecke teilt. Und deswegen ist es essentiell, dass man sich mit anderen zusammenschließt und sich organisiert. Wir hatten da ja einige Leute, die da bestimmt froh über Zulauf sind, sei es die 4-Stunden-Liga am Saarland, die Aktion Dritte Welt, die Klimabewegung, die Leute in der Kommune, in der Futterstraße in Saarbrücken oder auch die Gewerkschaften wie IG Metall, Verdi, NGG und so weiter.
Ja, unbedingt. Oder man kann sich auch dafür einsetzen, dass sich Vorformen jenseits der üblichen marktwirtschaftlichen Zwänge weiterentwickeln. Ne? Also solidarische Wirtschaftsformen. Sei es in Genossenschaften wie der Rotfaden oder Kollektivbetriebe wie das Kosmos. Hatten wir ja alles im Podcast vorgestellt.
Ja, und ihr könnt auch in eurem direkten Umfeld damit anfangen. Ob im Freundeskreis oder in der Familie. Es ist unglaublich wichtig, Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen über die Ursachen der ganzen Misere und politische Gespräche zu führen. Auch an eurem Arbeitsplatz könnt ihr das machen und auch dort solidarisch vorangehen, zum Beispiel im Betriebs- oder Personalrat. Und wenn es sowas in eurem Betrieb eben nicht gibt, dann gründet einen mit stabilen Kollegen und Kolleginnen. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei der Arbeitskammer.
Auf jeden Fall eine gute Idee. Und wie schon öfter gesagt, ne, wichtig ist, politisches Handeln in der Öffentlichkeit. Geht auf die Straße oder noch besser, organisiert Demos und Kundgebungen, blockiert Nazis, verhindert es, wenn diese ihre reaktionären Ideen verbreiten wollen. Von mir aus meldet Infostände an, verteilt Flugblätter, Broschüren. Na, aber letztlich muss es darum gehen, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und für gesellschaftliche Veränderungen ist es eben notwendig, sich zu solidarisieren und zu organisieren und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass sich eben etwas ändert. Wenn es darum gehen soll, die bestehenden Verhältnisse bzw. das Wirtschaftssystem zu verändern, braucht es eine enorme gesellschaftliche Gegenkraft oder eine Massenbewegung, die sich dann immer weiter ausdehnt und verschiedene Kämpfe auch miteinander verknüpfen kann. Wer könnte eine Bewegung mit Veränderungspotenzial sein? Wer könnte die prägen? Was meinst du?
Na, aus unserer Sicht, aus Sicht der Arbeitskammer natürlich eine gut und demokratisch organisierte, sich auch selbstbewusste Arbeiterklasse. Die sollte hier die entscheidende Rolle spielen. Und man sollte auch nie vergessen, bei dem Ganzen, der zentrale Konflikt in unserer Gesellschaft ist der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Es gibt zwar noch jede Menge andere Konflikte, die eben auch sehr, sehr wichtig sind, aber der Klassenkonflikt ist einfach seit jeher die zentrale Auseinandersetzung, die unsere Gesellschaft und auch die Verhältnisse entscheidend prägt. Leider geht eben genau das, dieser zentrale Konflikt in unserer heutigen Zeit, zu sehr unter, finde ich. Insbesondere, weil uns das Kapital auch in ellenbogenschwingende Individuen reduzieren möchte und uns das, also dieser Kampf untereinander, von unserer kollektiven Stärke als Arbeiterklasse ablenkt. Gerade auch der zu beobachtende Rechtsruck, der spaltet die Arbeiterklasse, weil er den eigentlich zentralen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit leider sehr erfolgreich in einen Konflikt innen gegen außen umdeutet und den Frust der Menschen, der ja durchaus berechtigt ist, weil das Versprechen Wohlstand für alle im Kapitalismus eben nicht eingelöst wird, auf Migrantinnen und andere marginalisierte Gruppen projiziert und kanalisiert. Und vom Kapitalismus mit seinen systemimmanenten Widersprüchen ist dann leider schnell keine Rede mehr. Deshalb nicht spalten lassen und, um es nochmal zu betonen, die Arbeiterklasse ist es, die das Interesse haben sollte, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Um dann auch heute doch noch ein Marx-Zitat zu bringen. Also wir haben es in der Hand, denn die arbeitende Klasse als gesellschaftliche Mehrheit hält ja schließlich die gesellschaftliche Produktion am Laufen und verfügt damit a. über das Wissen, wie die aktuelle Produktionsweise anders ablaufen könnte und b. über die gesellschaftliche Durchsetzungsmacht, grundlegende Veränderungen auch herbeizuführen. Das mal als kämpferischer Ausblick und auch vielleicht Endsatz.
Ja. In diesem Sinne bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch in etwa so viel Spaß gemacht, wie es uns gemacht hat.
Mhm.
Macht's gut, engagiert euch im Sinne der arbeitenden Klasse, bleibt solidarisch und werdet kämpferisch.
Jawohl.